Ein herzliches Willkommen von meiner Seite zum zweiten Abend unserer Vortragsreihe Globale Krise, Hoffnung finden. Ich möchte Sie auch heute wieder darauf aufmerksam machen, dass Sie Ihre Handys aus- oder wenigstens stumm schalten, dass wir einen ungestörten Abend erleben können. Wir haben gestern Abend gesehen, dass Gott die Weltgeschichte in seiner Hand hält, dass er die Weltgeschichte führt und dass er das nicht nur tut und kann, sondern auch, dass er uns Menschen offenbart, was er vorhat, wann er was vorhat und wie er etwas machen möchte. Und das ist etwas wirklich Schönes. Wenn wir Dinge sehen, die uns Angst machen in Krisenzeiten, können wir doch wissen, dass Gott die Geschichte immer in seiner Hand hält. Heute werden wir das Thema haben, also die Zeit betrachten, kurz bevor der Stein die Statue trifft. Also die Zeit, wo der Stein auf die Statue zufliegt, die Ereignisse, die da passieren werden. Wir werden anschauen, was in der Bibel darüber geschrieben steht, was diese Endzeitereignisse sind, und wir werden auch darüber hören, welche Dinge schon passiert sind und was wir noch erwarten können. Ich bin schon sehr gespannt darauf. Doch bevor ich Thomas auf die Bühne bitte, kommt noch Alexei Seiler auf die Bühne und gibt uns heute wieder wertvolle Gesundheitstipps. Heute geht es um das Thema Licht und Sonne. Und heute war ja ein sehr sonniger Tag. Ich hoffe, Sie haben alle die Sonne genießen können. Und genau. Und jetzt hören wir auch etwas darüber, wie wichtig es ist.
Ja, einen schönen guten Abend von meiner Seite. Ich hoffe, Sie haben sehr gut geschlafen letzte Nacht nach dem Vortrag gestern. Heute werden wir uns kurz mit einer weiteren Energiequelle beschäftigen, die enormen Einfluss auf die Qualität unseres Lebens hat. Bei der richtigen Verwendung dieser Quelle bekommen wir mehr Balance in unserem Leben und können so auch dem Stress besser begegnen. Wie schon gesagt wurde oder angekündigt wurde, geht es heute um Licht und um Sonne allgemein. Und Sonne ist neben dem Wasser, gilt als ältestes natürliches Heilmittel. Und schon die primitiven Völker wussten, wie man Licht nutzen kann und auch als Heilquelle einsetzen kann. Wofür braucht Mensch Licht oder Sonne? Wir wissen, dass ohne Licht kein Leben auf der Erde möglich ist. Und auch wir könnten ohne Licht, ohne Sonnenlicht nicht leben. Ganz, ganz einfach kann man das so beschreiben, dass Licht notwendig ist, um Serotonin, dieses Fremdwort, was in der Mitte steht, gilt auch oder wird auch als Glückshormon oder Wohlhormon genannt, wird gebildet durch Einstrahlungen von der Sonne, und Serotonin ist sehr wichtig zur Bildung von Melatonin. Ja, das ist ein Schlafhormon. Und Serotonin wird dann gebildet im Gehirn durch Hilfe von Tryptophan, was auch von Sonne sehr stark abhängig ist. Also das steht alles sehr in einem engen Zusammenhang, und wenn wir wenig Sonne bekommen, dann wird wenig Serotonin gebildet, und das hat Einfluss auf Melatonin-Bildung, und so können wir allein dadurch, dass wir wenig Sonnenlicht bekommen, Schlafmangel haben, auch wenn wir zeitlich genug schlafen. Ja, es ist ganz, ganz wichtig, neben dem Thema, was wir gestern angeschaut haben, auch genügend Sonnenlicht zu bekommen. Sonnenlicht und Vitamin D. Also viele bringen das in Verbindung. Vitamin D ist ganz wichtig. Das ist eigentlich ein Hormon, der gebildet wird, wenn die Sonnenstrahlen direkt auf unsere Haut einstrahlen. Man sagt, besser braun gebrannt als ausgebrannt. Vitamin D wird durch Sonnenlicht produziert und reguliert somit die Biorhythmen in unserem Organismus, hebt die Stimmung, also man wird dann glücklicher. Also man sagt, vor allem für Menschen, die so zu depressiven Stimmung neigen, einfach mal jeden Tag regelmäßig rauszugehen, und schon wird es einem besser gehen. Erleichtert auch motorische Reaktionen, fördert die Libido und wirkt Depressionen entgegen. Also es gibt Untersuchungen, dass Menschen, die zu Depressionen neigen, wenn sie genügend Licht bekommen, dann geht es ihnen besser. Man sagt sogar bei Untersuchungen, dass bei Frauen, schwangeren Frauen, das sehr stark zutrifft. Genau, was bewirkt Vitamin D noch in unserem Körper? Ausreichend Vitamin D, besonders in Wintermonaten. Also Wintermonate sind ganz schwierig, was Vitamin D angeht. Besonders in Wintermonaten führt es zu stärkerem Enthusiasmus, zu mehr Wachsamkeit, mehr Aktivität, mehr Aufmerksamkeit, reduziert Schmerzempfindlichkeit, verbessert Schlafqualität und führt zu mehr Vitalität und steigert generell unsere Gesundheit. Weitere Wirkungen von Sonnenlicht und Vitamin D. Es vermindert Hautkrankheiten, tötet Bakterien, das heißt wirkt auch infektionssenkend. Lichttherapien wirken gegen Depressionen, aber nicht nur Sonnenlicht, sondern auch andere Lichttherapien, die ich dann ein bisschen später noch erwähnen werde. Verbessert Gehirnleistung. Es gibt so Tests, bei denen Männer getestet wurden, wie gut sie denken können. Und Licht hat da eine große Rolle gespielt. Also die, die mehr Sonnenlicht bekommen haben, waren auch sehr viel mehr mit Gehirnleistung, haben viel besser abgeschnitten. Vitamin D stärkt auch als wichtiger Nährstoff die Knochen. Ja? Vitamin D spielt eine große Rolle bei Kalziumbildung und Einlagerung oder Einspeicherung in Knochen. Vitamin D hemmt das Wachstum von Tumorzellen. Genau, ist auch ein wichtiger Aspekt gegen Vorbeugung von Krebskrankheiten. Wichtig ist auch zu bedenken, dass je älter man ist oder je älter die Haut ist, umso schwieriger wird Vitamin D durch Sonneneinstrahlung produziert. Deswegen weiß man, dass viele ältere Menschen auch Vitamin D als Zusatznahrung bekommen. Was empfiehlt sich so für unseren Alltag? Sonnenschein, Genuss in vernünftiger Dosierung. Es ist interessanterweise, es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass Hautkrebszunahme in Deutschland zwischen 2005 und 2012 um 70%, also beim schwarzen Hautkrebs um fast 70% zugenommen hat und bei weißem Hautkrebs um 50%. Also Menschen sonnen sich sehr gerne und man weiß, dass Sonne immer gefährlicher wird, dass viele Menschen dadurch mehr an Hautkrebs erkranken. Man sagt, Bräunen im Schatten ohne Sonnenschutzmittel ist genügend gesünder als Bräunen in der Sonne mit Sonnenschutz. Ich bin jetzt vor ein paar Wochen aus Spanien gekommen und es ist spannend zu sehen, dass die Menschen sich einfach so der Sonne aussetzen und stundenlang unter einstrahlenden Sonnenlichtern liegen. Ja? Oft auch natürlich sehr dick eingecremt mit Sonnencreme und spannend ist oder halt unangenehm ist, dass Meer mit einem Schicht ja, von diesen Sonnenmilch bedeckt ist, was auch dann ein bisschen Wasser darunter leidet. Man sagt halt, das ist ungesund. Also die beste Zeit ist vormittags, am frühen Vormittag sich zu sonnen und am späten Nachmittag. Ja, die Stunden dazwischen sind sehr gefährlich und auch kann Vitamin D eigentlich nicht gebildet werden, wenn man sich mit den Sonnencreme eincremt. Ja, das verhindert die Bildung von Vitamin D. Also wer genügend Vitamin D bekommen möchte, ohne Sonnenschutzmittel. Genau, im Winter ist es sinnvoll, vor allem für ältere Menschen Vitamin D-Einnahmen noch zusätzlich zu nehmen. Und es gibt heutzutage auch Lichttherapien, also Tageslichtgeräte oder auch Blaulichtgeräte. Ja, man sagt, je nachdem, was das für ein Gerät ist, dass es 15 bis 20 Minuten oder beim Tageslichtgerät bis 30 Minuten am Tag genügt. Ich habe das noch nicht ausprobiert, aber war interessant. Und ich hatte selber letztes Jahr eine bittere Erfahrung für mich gemacht. Ich dachte, ich bin genügend draußen und mir kann eigentlich Vitamin D-Mangel gar nicht passieren. Und da habe ich halbes Jahr, hatte ich so sehr wenig Kraft gehabt, ja, so für sportliche Aktivitäten, einfach mal keine Lust gehabt. Und wenn ich was gemacht habe, dann war ich nicht so effektiv und so und war so müde oft. Und ich dachte, was ist los? Ich habe dann auch mein Blut untersuchen lassen und das hat sich herausgestellt, dass ich Vitamin D-Mangel hatte. Ja. Meine Ärztin, Hausärztin, hat mir dann erzählt, dass in Deutschland grundsätzlich die Vitamin D durch Sonneneinstrahlung sehr eingeschränkt ist. Sie ist aktiv in den Sommermonaten, aber ab Monat November bis Monat März durch den Winkel, wie die Sonne in Deutschland einstrahlt, kann Vitamin D kaum gebildet werden. Ja. Dann hängt es auch vom Haupttyp ab. Also es gibt, je heller die Haut, umso besser wird Vitamin D aufgenommen. Ich gehöre nicht zu den hellsten, wusste ich auch nicht, wird wahrscheinlich bei mir schlechter gebildet. Also der Tipp ist, so viel wie möglich im Sommer unter sich der Sonne aussetzen, um Vitamin D zu speichern, ja. Und wenn es nicht ausreicht, ja, oder wenn man zum Beispiel dunkle Haut hat, vielleicht dann zusätzlich noch Vitamin D zu sich zu nehmen. Oder halt einfach mal sich untersuchen lassen beim Arzt, um zu schauen, wie es bei jedem Einzelnen ausschaut. Genau, ein praktischer Tipp: gönnen Sie sich Sonne in vernünftiger Dosierung, möglichst bei Bewegung im Freien und genügend Vitamin D im Winter. Man sagt, im Sommer ein Viertel des Körpers sollte so etwa halbe Stunde unter der Sonne sein, also nachts sein, unbekleidet, dann ist es ausreichend in Sommerzeit, damit Vitamin D gebildet wird. Alles Gute.
Wunderschönen Abend auch von meiner Seite. Schön, dass wir diesen Abend gemeinsam verbringen dürfen. Und wir haben heute dieses Thema: Wohin treibt die Welt? Unsere Zeit im Blick biblischer Prophetie. Was sagt die Bibel dazu? Und viele Menschen fragen sich, wie wird es mit unserem Planeten weitergehen? Was kommt auf uns zu? Wie können all die Probleme jemals wieder in den Griff bekommen werden? Gibt es wirklich Hoffnung? Gibt es berechtigte Hoffnung, dass es wieder aufwärts geht? Oder ist das Ende der Welt da? Selbst Hollywood greift diese Fragen immer wieder auf. Wer sich ein bisschen damit beschäftigt, wahrscheinlich eher so die jüngeren Semester unter uns. Viele Filme, After Earth, das ist das Ende, The Day After Tomorrow, 2012, dieser Film. Und viele andere greifen immer wieder dieses Thema auf, die Ängste der Menschen auf, mit der Frage, wie wird diese Welt enden? Und wenn wir, ich habe nicht alle diese Filme gesehen, manche Trailer vielleicht, mich ein bisschen damit beschäftigt, um so ein bisschen einen Überblick zu bekommen, was diese Filme so aussagen. Wenn man sich damit beschäftigt, dann merkt man, dass die Ideen und Darstellungen natürlich absolut haarsträubend sind und überhaupt nicht dem entsprechen, was die Bibel darüber sagt. Das Problem ist, viele Menschen schauen sich diese Filme an und sagen, oh ja, vielleicht kommt es ja tatsächlich so, wie es in dem Film beschrieben ist. Und eher so die Angst vor dem Ende der Welt. Die Bibel spricht von dem Ende der Welt, ja. Und wir haben gesehen, dass der Schöpfergott der Bibel zuverlässige Angaben macht, zuverlässige Aussagen macht über das, was in der Zukunft passiert. Und dass biblische Prophetie uns zeigt, dass man sich 100% auf Gott verlassen kann. Dass das, was er voraussagt, auch genauso eintrifft, wie er es gesagt hat. Wir haben gesehen, keiner muss Angst haben vor der Zukunft. Keiner muss in der Ungewissheit leben und weder von dem, was mit diesem Planeten passiert, noch mit dem, was im persönlichen Leben passiert. Allerdings, biblische Prophetie ist niemals dazu da, um einfach unsere Neugierde zu befriedigen. Also, dass ich sage, ah, ich will jetzt mal wissen, was kommt denn noch und was wird da geschehen, sondern biblische Prophetie ist immer dazu da, unseren Glauben zu stärken. Biblische Prophetie soll uns darauf vorbereiten, auf das, was kommt, und dass wir nicht so erschüttert werden, dass wir in Angst und Hoffnungslosigkeit versinken. Wir haben uns gestern dieses Bild angeschaut, den Traum von Nebukadnezar, und haben gesehen, wie die Abfolge von den Reichen ist, die Prophezeiung mit Babylon, Medo, Persen, Griechenland, Rom und dann dieses geteilte Reich, wie ein Reich das andere abgelöst hat und wir jetzt am Ende hier angekommen sind, also Babylon ist nicht mehr, Medo-Persen ist nicht mehr, Griechenland ist nicht mehr, Rom ist nicht mehr, sondern wir sind jetzt hier unten in den Füßen und ich glaube, wir sind da schon ganz vorne in den Zehenspitzen angekommen. In der Prophezeiung haben wir dann gesehen, dass dieser Stein kam, der für die Wiederkunft von Jesus steht und dass diese Erde nicht durch irgendeinen Sonnensturm oder ein Kontinentalschiff oder durch einen atomaren Overkill oder sonst irgendwas endet, sondern dass die Geschichte dieser Welt von Jesus Christus, dem wiederkommenden Herrn, abgebrochen wird und er wird dann sein Reich aufrichten. Wir haben uns das angeschaut, eine neue Welt, in der es keine Tränen mehr gibt, kein Tod, kein Leid, kein Geschrei, keine Ungerechtigkeit, sondern eine Welt, auf der es sich wirklich lohnt zu leben. Wann wird es soweit sein? Wann ist das Ende der Welt da? Und vielleicht ein Gedanke noch, der mir hier ganz wichtig ist. Ich verkündige hier nicht den Untergang. Verstehen wir? Ich verkündige nicht das Ende der Welt und es wird alles im Chaos enden und es ist fürchterlich, sondern eigentlich ist die christliche Botschaft von dem Ende der Welt mit dem Ende der Welt nicht zu Ende. Ganz am letzten Abend, also kommenden Samstagabend, der letzte Vortrag wird davon handeln, wie Gott diese neue Erde wiederherstellt, was dann alles passieren wird. Auch ein sehr spannendes Thema. Aber wir verkündigen nicht das Weltende und das Chaos, sondern wir predigen den Neuanfang. Gott schafft eine neue Welt. Gott richtet sein Reich auf. Jesus sagt, wenn ihr also seht, wie alle diese Dinge passieren, dann wisst ihr, dass die Wiederkunft des Menschensohns vor der Tür steht. Jesus sagt, die Ereignisse der Welt, der Zustand dieser Welt werden eine so deutliche Sprache sprechen, dass ihr erkennen könnt, dass mein Kommen unmittelbar bevorsteht. Die Frage ist, von welchen Ereignissen spricht Jesus hier? Schauen wir uns das in der Bibel an. Die Bibel gibt Orientierung. Und ich kann nur jedem empfehlen, sich mit der Bibel auseinanderzusetzen. Das Wort Gottes, die Bibel gibt Orientierung für unser Leben. Und hier haben wir eine Bibelstelle aus dem Matthäusevangelium. Wir haben hier wieder einige Bibeln zur Verfügung. Wer eine Bibel braucht noch zum Nachschlagen, der kann gerne eine bekommen. Und natürlich die Empfehlung, wenn Sie keine Bibel besitzen, dann wenden Sie sich an uns. Wir geben gerne Bibeln weiter. Und wenn Sie eine besitzen, die Einladung, morgen Abend die Bibel mitzubringen. Es ist gut, selber das aufzuschlagen und selber im Wort Gottes zu lesen. Ich habe zwar auch einige Texte auf den Folien, aber es ist gut, sich selber zu überzeugen. Denn es geht nicht darum zu sagen, aha, ja, der Prediger und der Pastor, da hat er das gesagt, es wird schon stimmen, sondern ich ermutige jeden, sich selber davon zu überzeugen und zu sagen, steht es wirklich da so drin? Also Matthäus Kapitel 24 und dort die Verse 1 bis 3, das ist auf der Seite im Neuen Testament auf der Seite 1022 in dieser Bibelausgabe. Und dort steht, und Jesus trat hinaus und ging vom Tempel hinweg. Und seine Jünger kamen herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Jesus aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Hier haben wir diese Frage, die die Jünger stellen. Jesus sagt ihnen, als er den Tempel in Jerusalem sieht, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, hier wird alles zerstört werden. Und Jesus bezieht sich hier auf die Zerstörung Jerusalems 70 nach Christus. Aber für die Jünger, für die Juden, war klar, wenn solch ein verheerendes Ereignis eintritt, dass sogar Jerusalem zerstört wird, dass der Tempel in Jerusalem zerstört wird, dann muss das gleichbedeutend sein mit dem Ende der Welt. Und deshalb fragen sie Jesus bestürzt, sage uns, wann wird es geschehen? Was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Mit anderen Worten, woran können wir erkennen, dass es soweit ist? Welche Zeichen, Jesus, welche Zeichen, fragen sie, kannst du nennen, damit wir erkennen, dass dein Kommen und das Ende der Welt nahe bevorsteht? Und Jesus gibt eine Darstellung der Zeichen, die in kleinem Ausmaß im ersten Jahrhundert bei der Zerstörung Jerusalems da waren, aber weltumspannend am Ende der Welt da sein werden. Und wir werden heute Abend nicht alle diese Zeichen miteinander uns anschauen können. Es würde zu lange dauern, aber das, was wir uns anschauen, wird uns helfen, die Zeit, in der wir leben, besser zu verstehen. Fangen wir an mit dem ersten Zeichen, was Jesus hier nennt: religiöse Verführung. Und wenn Sie die Bibel noch aufgeschlagen haben, können Sie immer die Texte auch mitlesen. Vieles ist aus dem Matthäusevangelium, anderes auch aus anderen Schriften des Neuen Testamentes. Jesus aber antwortete also auf diese Frage von den Jüngern: Wann wird es so sein? Und was sind die Zeichen? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch nicht jemand verführe, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und werden viele verführen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. In unserer Kultur heute finden sich unzählig viele unterschiedliche religiöse Strömungen. Fernöstliche Meditationstechniken verbreiten sich sogar in christlichen Kreisen. New Age, esoterisches Gedankengut. Viele Menschen sind verblendet. Feng Shui, Reiki, viele, viele Dinge, wo die Menschen Hilfe suchen, aber eigentlich verführt werden, von dem wahren Glauben an den Schöpfergott weggeführt werden. Oder Prophezeiungen des Nostradamus, haben Sie vielleicht schon mal gehört, sind bei vielen Menschen ganz aktuell. Sie beschäftigen sich damit. Oder ich habe hier einen Namen, Guru Mahari, der sich als der zurückgekehrte Christus ausgibt. Viele Menschen suchen Hilfe bei Wunderheilern. Und Jesus sagt: Passt auf, lasst euch nicht verführen. In dieser letzten Zeit, kurz vor meinem Kommen, werden so viele geistliche Strömungen da sein, wird so viel unterschiedliches Gedankengut da sein, dass die Gefahr besteht, dass ihr euch von dem wahren Glauben, von dem Glauben an den Schöpfergott abwendet und irgendwelchen falschen Propheten und falschen Christus nachläuft. Ein zweites Zeichen, was Jesus nennt: Kriege. Wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört, achtet darauf, aber erschreckt nicht. Das muss geschehen, doch es bedeutet noch nicht das Ende. Die Völker und die Machtblöcke der Erde werden gegeneinander Krieg führen. Und natürlich könnte man sagen, ja, Kriege hat es ja schon immer gegeben. Also das ist ja nichts Neues. Kriege gab es schon, eigentlich seit es Menschen gibt, gab es Mord und Totschlag und Kriege, Auseinandersetzungen. Ich habe hier mal die Kriege aufgeführt aus dem 20. Jahrhundert. Wir gehen jetzt das nicht alles durch. Einfach mal eine Liste von den kriegerischen Auseinandersetzungen auf diesem Planeten im 20. Jahrhundert. Von eben 1899, 1900 angefangen, sind einige Folien. Es gab sogar mal Krieg wegen Fußball. 1969 der Fußballkrieg. Der sogenannte 100-Stunden-Krieg, wo zwischen Honduras und El Salvador 1969 am 14. Juli, als in einem Qualifikationsspiel für die Weltmeisterschaft 1970 dort Zuschauer zu Tode kamen, und das hat einen Krieg ausgelöst. Viele, viele Kriege. Und wir haben in diesem 20. Jahrhundert auch den Ersten Weltkrieg und den Zweiten Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg mit ca. 20 Millionen Opfern, im Zweiten Weltkrieg mit etwa 50 Millionen. Das 20. Jahrhundert war das blutigste von allen, mit ca. 200 Millionen Opfern. Und leider setzt sich das im 21. Jahrhundert fort. Und Jesus sagt, Kriege werden das Tagesgeschehen der Welt prägen. Und wer ein bisschen die Nachrichten schaut, überall auf der ganzen Welt gibt es Kriegsherde, wo Menschen umkommen, wo Politiker Machtblöcke gegeneinander kämpfen. Und Jesus sagt, je mehr die Kriege zunehmen, desto klarer spricht dieses Zeichen dafür, dass das Kommen, mein Kommen, nahe vor der Tür steht. Ein drittes und viertes Zeichen, was Jesus dort in Matthäus 24 nennt, und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Jesus macht hier auf etwas ganz Interessantes aufmerksam. Er benutzt das Bild von einer Geburt. Er sagt, das ist der Anfang der Wehen. Wir haben ja drei Kinder und ich war bei allen Geburten mit dabei. Das ist heute möglich, Gott sei Dank. Und ich habe meine Frau dabei begleitet. Ich kann nur aus der Erfahrung meiner Frau erzählen, weil ich selber ja nicht schwanger war und auch nicht schwanger werden kann. Aber es ist so, je näher die Geburt kommt, desto kürzer werden die Abstände der Wehen und desto größer sind auch die Ausschläge der Wehen. Also die Frauen werden da so an einen Wehenschreiber angeschlossen, wo man dann die Kontraktion der Gebärmutter messen kann. Und je näher die Geburt kommt, desto kürzer werden die Abstände und desto stärker werden die Wehen. Und Jesus benutzt dieses Bild hier und sagt, je näher mein Kommen ist, desto häufiger und desto intensiver werden die Ereignisse sein, die ich euch hier beschreibe. Und ich habe hier eine interessante Folie gefunden von Erdbeben von 1900 bis 2008. Das sind nicht alle Erdbeben. Wenn alle Erdbeben aufgeführt werden würden, also alle, auch die kleinen und die man kaum spürt, es wären Millionen von Erdbeben in dieser Zeit. Hier sind nur die aufgeführt von 6 bis 8 auf der Richterskala, also die zerstörerische Auswirkungen haben und wo auch Todesopfer zu beklagen sind. Man kann das hier nachschauen auf dieser Homepage. Und es ist interessant, diese Erdbeben, also 6 bis 8 auf der Richterskala von 1900, wenn man sich das anschaut, ja, relativ gleichbleibend. Aber dann ab dem Jahr 2000, zack, geht es hier hoch. Und für 2009, ich habe leider keine aktuellen Zahlen gefunden, für 2009 reicht diese Skala gar nicht mehr aus. Da gab es, habe ich das dazu geschrieben? Genau, 2009 gab es ca. 90 Beben in dieser Kategorie. Und das ist genau das, was Jesus sagt, was er hier verdeutlicht. Das ist der Anfang der Wehen. Und er sagt, ja, es wird Erdbeben geben, aber je näher mein Kommen kommt, desto deutlicher wird der Ausschlag sein, desto häufiger werden sie sein und desto intensiver wird es sein. Jeden Tag sterben bis zu 100.000 Menschen an Hunger oder seinen Folgen. Wir können uns das hier gar nicht vorstellen, weil wir hier in der Regel gar nicht wissen, was Hunger ist. Ich meine, wenn ich sage, ich habe Hunger, da lachen die Leute in Afrika dort, wo sie wirklich hungern nur darüber, weil ich habe dann 4 Stunden nichts gegessen oder 5 Stunden und mein Magen meldet sich und sagt, ich brauche jetzt mal wieder was und sage, ich habe so einen Hunger, ich sterbe fast vor Hunger und manche können das dann gar nicht aushalten und müssen dann noch zwischendurch noch was essen. Wir wissen in unseren Breitengraden, die meisten von uns wissen gar nicht, was wirklich Hungern bedeutet. Etwa 69 Menschen sterben pro Minute, davon sind es 11 Kinder, die pro Minute an Hunger sterben, weltweit. Weltweit gibt es etwa 800 Millionen Menschen, die nicht genug zu essen haben. Das heißt, etwa jeder achte Mensch auf der Erde. Und die Zahl derer, die jährlich an Hunger sterben, entspricht, wenn man das hochrechnet, etwa 36,5 Millionen. Alle 6 Sekunden stirbt ein Kind unter 5 Jahren an Unterernährung oder an den Krankheiten, die durch Hunger begünstigt werden. Ich habe die Zahlen von der Webseite The Hunger Site, heißt es. Wenn man das eingibt bei Google, dann kann man das finden. Und auch da wieder, was ich gestern gesagt habe, eigentlich sind wir weit weg davon. Wir sagen, ja, ich kann ja hier sowieso nichts dagegen machen. Berührt es uns? Ich glaube, es soll uns berühren. Nicht nur, weil wir sagen, ja, okay, das ist ein Zeichen der Zeit, es muss ja so kommen. Nein, wir sind trotz allem auch gefordert, mit unseren Mitteln, mit unserer Kraft etwas dagegen zu tun, Menschen zu helfen. Das 5. Zeichen, das Jesus nennt, das sind wir jetzt im Lukas-Evangelium, die Menschen werden halbtot vor Angst darauf warten, was für Katastrophen die Erde noch heimsuchen werden. Denn die ganze Ordnung des Himmels wird zusammenbrechen. Neben einer Zunahme von Erdbeben erleben wir auch eine Steigung von anderen Naturkatastrophen. Hurricanes, Überflutungen, extreme Hitze, Vulkanausbrüche, Waldbrände, Dürre, Tsunamis. Und die Katastrophen folgen eins nach dem anderen, sodass wir Dinge schon wieder, die vielleicht vor 2 oder 3 oder 4 Jahren waren, schon längst wieder vergessen haben, schon längst wieder zu den Akten gelegt haben und gar nicht mehr darüber nachdenken. Ich habe hier auch eine Statistik, und zwar von der Münchner Rückversicherung, also ist jetzt keine Statistik von mir, sondern von einer Versicherung der Versicherung. Das heißt, Münchner Rückversicherung, das ist eine Versicherung, die Versicherungen absichert, wenn irgendwelche Schäden entstehen, damit die nicht bankrott gehen. Und Sie haben hier Naturkatastrophen aufgeführt weltweit von 1980 bis 2010 und haben gesagt, der Trend von Naturkatastrophen geht eindeutig nach oben. Und das finde ich spannend zu sehen. Weil ich begegne immer wieder Menschen, die sagen, ja, es hat es ja schon immer gegeben. Erdbeben, Kriege, Naturkatastrophen. Ja, stimmt, es hat es schon immer gegeben. Aber es ist eine Steigerung festzustellen. Nicht nur von den Abständen, von der Frequenz, sondern auch von der Intensität. Ein 6. Zeichen, das wir in der Bibel finden, aus 2. Timotheus 3, dort schreibt der Apostel Paulus, außerdem sollst du wissen, dass in den letzten Tagen der Welt schwere Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden stolz und eingebildet sein, Gott verachten und ihren Eltern ungehorsam und undankbar begegnen. Nichts wird ihnen heilig sein. Sie werden lieblos sein und zur Vergebung nicht bereit. Sie werden andere verleumden und keine Selbstbeherrschung kennen. Sie werden grausam sein und vom Guten nichts wissen wollen. Ihre Freunde werden sie verraten, leichtsinnig handeln, sich aufspielen und ihr Vergnügen mehr lieben als Gott. Sie werden so tun, als seien sie fromm, doch die Kraft Gottes, die sie verändern könnte, werden sie ablehnen. Ist das nicht eine treffende Beschreibung unserer Gesellschaft von heute? Diese Beschreibung ist fast 2000 Jahre alt. Eine Voraussage. Und ich habe den Eindruck, wenn ich heute die Tageszeitung aufschlage, dann kann ich Punkt für Punkt daraus nehmen und sagen, wow, vor unseren Augen erfüllt sich das, was der Apostel Paulus damals schon gesagt hat. Die Frage ist, was ist den Menschen heute wichtig? Um was dreht sich das Allermeiste? Doch eigentlich nur um die Befriedigung der eigenen egoistischen Bedürfnisse. Unsere Gesellschaft ist vergnügungssüchtig geworden, genauso wie es hier in diesem Text erwähnt wird. Sie lieben ihr Vergnügen mehr als Gott. Komischerweise, Sportstadien, Fußballstadien sind voll und die Kirchen leer. Überall sehen wir, wie Menschen vergnügungssüchtig versuchen, Sinn in ihr Leben hineinzubekommen. Und die Bibel sagt, die Männer und Frauen in den letzten Tagen sind auf der ständigen Suche nach Ablenkung, auf der ständigen Suche nach dem nächsten Kick. Weil sie Gott aus ihrem Leben verbannt haben, versuchen sie auf andere Weise Sinn in ihr Leben hineinzubringen. Aber die Leere vertieft sich von Wochenende zu Wochenende, von Event zu Event. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Und wenn wir uns die Medien, die Massenmedien anschauen, Filme, da wird immer wieder uns eingebläut, den Menschen gezeigt, unmoralisch sein ist gut. Unmoralisch sein bringt Freude in dein Leben. Mach das, was du als Spaß empfindest. Folge deinem Herzen. Tu das, was du für richtig hältst. Und egal was es ist, wenn du dich gut dabei fühlst, dann tu es. Das ist die Botschaft, die 24 Stunden auf uns einhämmert und die unsere Gesellschaft prägt. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Die Bibel sagt auch eine Wirtschaftskrise voraus. In Jakobus 5 können wir lesen: Nun zu euch, ihr Reichen, weint und klagt über all das Elend, das über euch hereinbrechen wird. Euer Reichtum verrottet und die Motten zerfressen eure kostbaren Kleider. Euer Gold und Silber verrostet. All das wird euch anklagen. Ihr selbst werdet vergehen wie euer Reichtum. Warum seid ihr so kurz vor dem Ende dieser Welt nur auf Reichtum ausgewiesen? Die Bibel sagt, dass kurz vor dem Kommen von Jesus es einen wirtschaftlichen Niedergang geben wird. Wenn das Elend über die Reichen hereinbrechen wird und ihr Geld und ihr Besitz ihren Wert verlieren, nichts mehr wert sein wird, dann deutet es auf einen wirtschaftlichen Zusammenbruch hin, auf den man sich nicht vorbereiten kann. Auch wenn die Reichen versuchen, ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen, es wird nicht funktionieren. Ich gehe nochmal eine Folie zurück. Hier wird gesagt, euer Gold und Silber verrostet. Wer sich ein bisschen auskennt, weiß, dass Gold und Silber Edelmetalle sind. Und Edelmetalle rosten nicht. Was soll damit ausgedrückt werden? Ich glaube, der biblische Schreiber möchte damit sagen, es ist nichts mehr wert. Also wenn sogar Gold und Silber verrosten, dann ist es einfach wertlos. Es bringt euch, sagt er, es bringt euch in dieser Zeit des wirtschaftlichen Niedergangs dann auch nichts mehr. Es wird nichts mehr wert sein. Also es geht um einen plötzlichen Zerfall der materiellen Werte, auf den sich anscheinend niemand wirklich vorbereiten kann und nicht wirklich absichern kann. Außer man setzt seinen Besitz so ein, dass er auch anderen dient und zum Segen wird. Und dieser Bibeltext geht hier weiter. Genau, das haben wir schon gelesen. Ihr selbst werdet vergehen. Warum seid ihr so kurz vor dem Ende dieser Welt nur auf Reichtum ausgewiesen? Ihr habt den Leuten, die auf euren Feldern gearbeitet und eure Ernte eingebracht haben, den verdienten Lohn vorenthalten. Das schreit zum Himmel. Sie haben sich auf Kosten der Armen bereichert. Unser Reichtum ist auf den Schultern der Armen dieser Welt aufgebaut. Euer Leben auf der Erde war mit Luxus und Vergnügen ausgefüllt. Ihr habt den Schuldlosen verurteilt und umgebracht, der sich nicht gegen euch gewehrt hat. Am Ende der Zeit, sagt die Bibel hier, geht die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander. Die Ungleichheit, die Ausbeutung, die Ungerechtigkeit schreien zum Himmel. Und wenn wir uns das anschauen heute, praktisch alle großen Firmen lassen ihre Produkte in Ländern produzieren, wo die Lohnkosten möglichst gering sind und damit die Gewinnspanne umso größer wird. Das Schlagwort heißt Gewinnmaximierung. Also der Trend, wenn man sich das anschaut, erst ging es so in die Ostblockstaaten, dann ging es immer weiter Richtung Osten. Indien, China, Bangladesch. Haben wir das vielleicht mitbekommen, was da passiert ist? Vor ungefähr 2 Jahren muss das gewesen sein, ist es schon her, wo diese große Bekleidungsfabrik zusammengebrochen ist, über 1000 Arbeiter dort gestorben sind, weil keiner sich um Sicherheitsvorschriften gekümmert hat. Ich empfehle einfach mal so bei YouTube einzugeben, Bekleidungsindustrie oder irgendwie so ein Schlagwort, da gibt es so viele Dokumentationen, wo man denkt, Wahnsinn, wie menschenunwürdig dort Menschenarbeiter behandelt werden, die nur einen Hungerlohn bekommen für Klamotten, die wir hier konsumieren, die wir anziehen. Und wir sind ein Teil dieses Systems. Weil wir kaufen natürlich lieber eine Jeans für 9,99 Euro beim Discounter, als irgendwo anders teuer Geld dafür zu bezahlen, weil wir schauen, die ist in Europa hergestellt, da wurde niemand ausgebeutet. Aber haben wir uns schon mal gefragt, warum die Produkte so billig sein können? Nur weil die Lohnkosten so günstig sind, weil sie dort produziert werden, wo die Menschen ihnen nichts anderes übrig bleibt, als für einen Hungerlohn Tag und Nacht zu arbeiten. Die Bibel sagt, ihr habt den Leuten den verdienten Lohn vorenthalten. Unser Wohlstand hier in den reichen westlichen Ländern ist auf der Armut und der Ausbeutung der Länder in der dritten Welt oder in den Schwellenländern aufgebaut. Und die Bibel sagt, das schreit zum Himmel. Und durch die Globalisierung ist dieses Problem zu einem weltweiten Problem geworden. Es ist möglich, $12,800 für eine Nacht auszugeben im Hotel Meurice in Paris. 12.800 Dollar für eine Nacht. Es gibt noch teurere Hotels, natürlich. $65,000. $65,000 für eine Nacht in einer Suite. Kaum zu glauben, oder? $65,000, da müsste ich sage jetzt nichts über mein Gehalt, aber ich müsste einige Jahre dafür arbeiten. Für eine Nacht! Wow! Also es ist möglich, so viel Geld für eine Nacht auszugeben, während Millionen von Menschen in Slums wohnen oder noch nicht einmal ein Dach über dem Kopf haben. Leute geben 100.000 Euro für ein Auto aus und andere haben noch nicht einmal Schuhe. Vor einigen Jahren wurde bei einer Auktion in Toronto eine Flasche Wein für $85,000 ersteigert. $85,000 für eine Flasche Wein. Aber Millionen von Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. All diese Zeichen sagen uns, Jesus kommt wieder, so wie er es versprochen hat. Ein achtes Zeichen, jetzt sind wir wieder im Matthäusevangelium. Jesus sagt, die rettende Botschaft von Gottes neuer Welt wird auf der ganzen Erde verkündet werden, damit alle Völker sie hören, dann erst wird das Ende kommen. Gott will niemanden ungewarnt lassen. Bevor das Ende kommt, bevor er sein Reich aufrichten wird, bevor dieser Stein aus dieser Vision von Nebukadnezar kommt und diese Statue trifft, bevor das sein wird, sollen alle die Möglichkeit haben, zu wissen, was passiert, um sich darauf vorzubereiten. Sie sollen die gute Nachricht hören, dass es Hoffnung gibt, dass man Hoffnung finden kann, dass diese Welt nicht im Chaos endet, sondern dass Gott sein Reich aufrichtet, dass es einen lebendigen Gott gibt, mit dem man rechnen kann, auf den man zählen kann, auch in den persönlichen Krisen des Lebens. Das sollen alle hören und das erleben wir hier gerade mit, auch in Bamberg. Wir sind hier Teil einer dieser Erfüllung dieser Prophezeiung, wo Jesus sagt, das Evangelium wird in der ganzen Welt verkündigt werden, auch in Bamberg. In der Offenbarung wird diese weltweite Verkündigung der letzten Botschaft Gottes an die Menschen im Bild von drei Engeln dargestellt. Und hier können wir lesen, ich sah einen anderen Engel fliegen, mitten durch den Himmel, der hat ein ewiges Evangelium zu verkündigen, alle Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet an den, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Die Botschaft lautet, nehmt Gott wieder ernst, nehmt ihn beim Wort, betet ihn an, betet nicht euch selbst an oder eure Frau oder euren Mann oder euer Hobby oder euren Besitz oder was auch immer, sondern gebt Gott wieder den ersten Platz in eurem Leben. Das ist die Botschaft, die um die Welt geht. Gebt eurem Schöpfer die Ehre, die ihm gebührt. Das ist die Botschaft, die kurz vor der Wiederkunft Jesu verkündigt wird. Und es ist so spannend zu sehen, wie sich in den letzten 20, 25 Jahren die Möglichkeiten entwickelt haben, das Evangelium zu verkündigen. Vor gut 25 Jahren fiel die Berliner Mauer und das kommunistische Machtgefüge löste sich auf. Und erstmals konnten auch in die kommunistischen Gebiete, waren sie jetzt frei zugänglich. Und man konnte dort die Menschen für Gott und seine Botschaft gewinnen, Gottes Botschaft frei verkündigen. Tausende junger und alter Menschen haben sich dort in dieser Zeit durch die Taufe Jesus und seiner Gemeinde angeschlossen. Und ich hatte das Vorrecht selbst, 1999, ist schon lange her, 1999 in der Ukraine zu sein und dort in Mukatschewo in einer ähnlichen Veranstaltung wie hier mitzuarbeiten und dort das Evangelium zu verkündigen, diese gute Botschaft. Und die Menschen, ich kann mich noch gut daran erinnern, die Menschen waren so dankbar für das, was wir ihnen gesagt haben, dass sie Gott kennenlernen durften, dass sie jetzt frei die Bibel studieren durften, dass sie keine Angst mehr haben brauchten vor Verfolgung, sondern dass sie jetzt anfingen konnten, sich dem Wort Gottes zu öffnen. Und sie waren so hungrig danach, nach dem Wort Gottes. Wenn ich an die modernen Medien denke, über Satelliten und all die Dinge, die heute möglich sind über die Technik, dann kann man quasi auf dem ganzen Planeten heute zumindest theoretisch das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus Christus hören und empfangen. Radio, Fernsehen, Internet und ich glaube, es ist ein großes Vorrecht, in dieser Zeit zu leben, zu sehen, wo sich die Zeichen der Zeit vor unseren Augen erfüllen. In China wächst das Christentum so schnell wie in keinem anderen Teil der Welt. Schätzungen gehen davon aus, dass heute über 200 Millionen Christen in China leben. Wie ein Lauffeuer breitet sich das Evangelium aus. Die Botschaft von Jesus Christus, der wiederkommen wird und eine neue Welt schaffen wird. Jesus hat gesagt, wenn ihr also seht, wie alle diese Dinge passieren, dann wisst ihr, dass die Wiederkunft des Menschensohnes vor der Tür steht. Das haben wir am Anfang gelesen, wo es von den Zeichen der Zeit gesprochen wird und die uns sagen sollen, sein Kommen steht heute näher vor der Tür als vor einigen Jahren. Wir haben uns heute einige Zeichen angeschaut, die wir in der Bibel finden. Und es gibt noch mehr Zeichen, die in der Bibel erwähnt werden, die vor der Wiederkunft von Jesus stattfinden werden. Es wird dort von Seuchen gesprochen, von Skeptizismus, von Anstieg von Verbrechen und Gewalt. Wir können noch einige Sachen aufzählen. Und ich glaube fest, dass wir bald das Wiederkommen von Jesus Christus erleben werden. Dass er kommt, um sein Reich aufzurichten. Auch wenn Jesus kein Datum seiner Wiederkunft nennt, so zeigen doch die Zeichen der Zeit ganz deutlich, dass es sich nähert, dass es sich unaufhaltsam nähert, dass seine Wiederkunft nahe bevorsteht. Die Frage ist, was sagt die Bibel über die Wiederkunft von Jesus? Wie wird die Wiederkunft von Jesus stattfinden? Ich habe hier eine Folie. Wir werden uns das am Ende der Woche noch ein bisschen näher anschauen. Und ich schlage jetzt mit Ihnen nicht die Bibeltexte noch auf, das würde zu lange dauern. Aber wenn Sie einen Stift haben und einen Zettel, können Sie sich gerne die Bibeltexte abschreiben, die Angaben. Wir werden uns das dann noch genauer anschauen am letzten Abend. Die Wiederkunft von Jesus wird real sein, wird buchstäblich sein. Manche denken, ja, das ist so vergeistigt und sagen, Jesus ist schon da, unsichtbar. Die Bibel sagt ganz eindeutig, die Wiederkunft von Jesus wird real und buchstäblich sein, für alle sichtbar. Das ist kein Ereignis, das irgendwo im Winkel dieser Erde stattfindet, sondern das wird für alle Menschen sichtbar sein, für alle Menschen wahrnehmbar. Das wird etwas sein, was niemand verpasst. Die Wiederkunft, so sagt die Bibel, wird auf den Wolken des Himmels stattfinden. Also wir werden ihn sehen, wie er kommt auf den Wolken des Himmels. Es wird für alle hörbar sein. Es wird dort gesagt, Gott wird seine Engel aussenden mit den Posaunen, mit der Posaune Gottes. Das ist ein Termin, den niemand verschlafen wird. Es wird jeder mitbekommen auf diesem Planeten. Keiner, der dann sagt, oh, was ist denn jetzt los? Oh, was ist denn passiert? Jesus ist wiedergekommen. Ah ja, okay, ich habe es gar nicht mitbekommen. Nein, das wird jeder mitbekommen. Alle werden ihn sehen, wie er auf den Wolken des Himmels kommt, mit allen seinen Engeln. Für alle wird es hörbar sein. Er kommt mit großer Macht und Herrlichkeit, mit vielen tausend von Engeln. Und er wird bei der Wiederkunft von Jesus die Erde nicht betreten. Das ist ein wichtiges Indiz, weil der Teufel, der Widersacher von Jesus, wird versuchen, die Wiederkunft von Jesus vorzutäuschen. Und Jesus sagt selbst, wenn er hören wird, dass er dort ist oder dort ist, dann geht nicht hin, weil das bin nicht ich, der wiedergekommen ist, sondern das ist mein Feind. Und in diesem Bibeltext kriegen wir den Hinweis, dass Jesus bei seiner Wiederkunft die Erde nicht betreten wird, sondern er wird in den Wolken stehen bleiben und die Gläubigen werden ihm entgegengerückt. Wir werden uns das anschauen am Ende der Woche. Seid wachsam, sagt Jesus, lasst euch nicht von zu viel Essen und Trinken und den Sorgen des Alltags gefangen nehmen, damit euch dieser Tag nicht unvorbereitet trifft, so wie man unverhofft in eine Falle stolpert. Denn dieser Tag wird über alle hereinbrechen, die auf der Erde leben. Realisieren wir, in welcher Zeit wir leben? Können wir es uns leisten, weiterhin die Zeichen der Zeit zu ignorieren und so den Kopf in den Sand zu stecken und sagen, es wird schon nicht so schlimm kommen? Nein. Jesus kommt und er möchte, dass jeder von uns vorbereitet ist. Deshalb hat er uns gesagt, passt auf, ich sage euch Dinge, die passieren werden, sodass ihr, wenn ihr die Welt beobachtet, was passiert und das mit dem vergleicht, was ich gesagt habe, dann könnt ihr euch darauf vorbereiten, dann werdet ihr nicht überrascht werden von dem, was passiert. Dann werdet ihr nicht überrascht werden von meinem Kommen. Jesus sagt, wenn ihr das alles seht, dann macht euch bereit. Dann ist mein Kommen vor der Tür. Lasst euch nicht einlullen von dem alltäglichen Einerlei, sondern beschäftigt euch mit den wirklich wichtigen Fragen des Lebens. Und es ist mir wichtig auch zu sagen, Jesus sagt uns all das nicht, um uns Angst zu machen. Und sagen, wow, pass auf, was da alles passiert und wie schlimm und das wird alles schrecklich. Ja, es ist so, aber er sagt es uns nicht, um uns Angst zu machen, sondern um uns zu helfen, uns vorzubereiten. damit uns das nicht überrascht, damit wir da nicht dastehen und sagen, oh, hätte ich das doch eher gewusst, hätte ich mich doch darauf vorbereitet. Er will, dass wir ihm in voller Freude begegnen können, weil wir wissen, das Beste kommt noch. Wir verkündigen nicht das Weltende in dem Sinne, dass wir sagen, es geht alles den Bach runter, es geht alles ins Chaos, sondern wir verkündigen den Neuanfang, das Beste kommt noch. Es war eine alte Dame, die darum bat, dass ihr Pfarrer sie besuchen sollte, weil sie gerne mit ihm ihre Beerdigung durchsprechen wollte. Und der Pfarrer kam und man unterhielt sich über den Predigttext und über den Programmablauf, wie das sein sollte, und über Lieder und andere Dinge. Und nachdem der Pfarrer dann mit der Frau gebetet hatte, sich alles notiert hatte, dann war die Dame glücklich und der Pfarrer ging wieder. Und nachdem dann irgendwann diese Dame gestorben war, wurde die Beerdigungsfeier vorbereitet. Und die Nachbarn und die Verwandten kamen, um von der Frau am offenen Sarg Abschied zu nehmen. Und sie waren überrascht, als die Tote in ihren gefalteten Händen einen kleinen Löffel hielt. Und in der Traueransprache, gab der Pastor die Erklärung dafür. Und er sagte, diese Dame wollte allen, die bei der Beerdigung waren, sagen, das Beste, nämlich der Nachtisch, kommt noch. Der Tod ist nicht das Letzte, was Menschen erleben werden. Das Beste kommt noch. Das Beste steht uns noch bevor. Also zumindest kann ich das so gut nachempfinden, weil ich so gerne Nachtisch esse. Das Beste am Essen ist der Nachtisch. Und diese Frau hat eine Botschaft an alle Hinterbliebenen gegeben, hat gesagt, Leute, das Leben hier ist nur eine Durchgangsstation. Bereitet euch auf das vor, was kommt. Das Beste kommt noch. Und Gott möchte, dass jeder von uns mit dabei ist, wenn er diese neue Welt schafft. Jesus sagt, seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Vertraut Gott und vertraut mir. Und wenn alles bereit ist, werde ich kommen und euch zu mir holen, dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Jesus lädt uns ein, ihm nachzufolgen. Und für diejenigen, die Gott lieben, die mit ihm leben, wird die Wiederkunft von Jesus Christus der schönste Augenblick sein. Gott wird dann alle Tränen abwischen. Kein Leid wird mehr sein, kein Tod, keine Ungerechtigkeit. All das ist dann vergangen und gehört der Vergangenheit an. Glück und Frieden für alle Zeit. Wir können uns das nicht wirklich vorstellen, weil das nicht unserem Erleben entspricht, weil wir irgendwo immer so das nächste Unglück erwarten, so in uns. Und dann wird es aber eine Zeit sein, wo es all das nicht mehr geben wird. Nur noch Glück und Zufriedenheit auf einer Welt, auf der es sich wirklich lohnt zu leben. Und ich habe eine große Sehnsucht in meinem Herzen nach der Wiederkunft von Jesus. Vielleicht geht es Ihnen auch so. Und wenn Gott zu uns spricht, dann macht er das nicht einfach, um uns zu informieren, sondern er möchte uns in eine engere Beziehung zu ihm führen. Und es ist wichtig, sich selbst zu fragen, welche Konsequenzen ich aus dem ziehen will, was Gott mir aus seinem Wort deutlich macht. Vielleicht möchten Sie heute Abend auch sagen, ja, ich will vorbereitet sein, wenn Jesus Christus wiederkommt. Ich will Hoffnung finden in dieser Zeit, wo alles außer Kontrolle geraten zu sein scheint. Vielleicht möchten Sie heute Abend sagen, Herr, ich möchte dir vertrauen. Jesus, ich möchte dich näher kennenlernen. Ich möchte mit dir zusammen Hoffnung finden. Ich möchte mich vorbereiten auf dein Kommen. Und ich möchte dir vertrauen, Herr Jesus. Und wenn das Ihr Wunsch ist, dann lade ich Sie ein, aufzustehen, jetzt in diesem Moment. Ich würde gerne dann noch ein Gebet mit Ihnen sprechen. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns nicht im Ungewissen lässt über die Zeit, in der wir leben. Und wenn wir unser Zeitgeschehen beobachten, all die Dinge, die du genannt hast, dann merken wir, wie diese Welt tatsächlich auf den letzten Metern der Zielgerade ist und dass du bald kommen wirst, Herr. Wir freuen uns darauf, dir zu begegnen, weil du uns liebst, weil du eine neue Welt für uns vorbereitest. Und wir möchten gerne vorbereitet sein, Herr. Hilf uns, dass wir uns nicht von dem Treiben dieser Welt, von all den Dingen, die uns beschäftigen, von dem Alltag, von Essen und Trinken und all diesen Fragen, dass wir uns von diesen Dingen einlullen lassen und uns ablenken lassen von dem, was wirklich wichtig ist, nämlich sich auf dein Kommen vorzubereiten. Herr, ich möchte dich bitten, für jeden, der heute Abend hier ist, für jeden, der diese Botschaft hört, dass du an den Herzen wirkst und dass du uns erfüllst mit dieser Hoffnung, die du schenkst. Diese Hoffnung auf dein Kommen. Diese Hoffnung, dass diese Welt nicht das Letzte ist, was wir erleben werden, sondern dass du eine neue Welt schaffen wirst. Herr, wir danken dir, dass wir in dieser Zeit leben dürfen, dass es noch Zeit ist, dich in unser Leben einzuladen, und wir möchten gerne diese Zeit nutzen. Bitte hilf uns, Herr. Danke, dass du heute Abend zu uns gesprochen hast, zu unserem Herzen. Und wir bitten dich, dass wir das umsetzen können, dass wir weiter darüber nachdenken können und dass es unser Leben zum Positiven, zum Guten verändert. Wir danken dir dafür, Herr. Amen.